Ja, ich weiß nicht, aus was für geordneten Familienverhältnissen ihr kommt. Manchmal ist es ja gar nicht so einfach, das mit der lieben Familie. Das kennt jeder so ein bisschen. Gelegentlich lässt man dann schon mal einen Stoß, Seufzer, einen Stoß, Gebet nach oben los. Wer aufmerksam die Bibel liest, merkt schnell, dass in den darin beschriebenen Familiengeschichten es teilweise noch schlimmer zugeht als bei einem selber zu Hause. Ob das ein Trost ist? Nun, es vermittelt einem zumindest den Eindruck, dass der Gott, an dem man sich genervt wendet, Erfahrung hat mit schlecht funktionierenden Familienverhältnissen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hatte bei allen dreien von diesen Patriarchen gut zu tun, menschliche Schwächen auszubügeln, obwohl diese ja als große Gottesmänner in die Geschichte eingingen. Und ich bin schon dankbar, dass die Bibel ihre Schwächen nicht verschweigt, auch wenn sie mich gelegentlich befremden. Wem als Vorbilder nur Vorzeigeheilige vor Augen gestellt werden, der hat irgendwann das Gefühl, in den Verein passe ich nicht rein. So heilig werde ich niemals sein. Bei Ihnen hingegen habe ich den Eindruck, wo der Mensch schwach ist, da ist Gott immer noch stark. Vor allem stark am Arbeiten. Vielleicht ist auch das mit gemeint, wenn Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das kennen wir, 1. Korintherbrief 12,9. Mächtig am Wirken ist er auf alle Fälle, gerade da, wo es schwierig ist, oder? Nun gebe Gott, dass es so ist. Gerade da, wo unsere Familie ein Chaos ist, wo sie hinter unseren frommen Wünschen zurückbleibt, wo sich Spannungen und Schlachtfelder sogar auftun zwischen Geschwistern, wo die eigenen Kinder doch nicht zum Herrn fanden, so wie man sich's gewünscht hat, oder sie sich zwar taufen ließen, aber ihre moralischen und sonstigen Vorstellungen weit, weit weg von unseren sind. Können wir sie dann trotzdem segnen? Ihnen ein Segen sein? Gottes Segen für die Situation abrufen, notfalls ihn erbetteln oder gar erzwingen? Und was bedeutet das überhaupt, Segen? Segen ist ja einer der vielen und viel besungenen Begriffe, den manch Frommer im Mund führt, ohne ihn wirklich verstanden zu haben. Dabei ist er ganz zentral in vielen biblischen Geschichten. Und sehr stark merkt man das in der Jakobsgeschichte. Wenn es um Segen geht, ist die Geschichte von Jakob, Sohn des Isaak, die reinste Steilvorlage. Denn da wird das Thema in alle Richtungen hin strapaziert. Der gekaufte Segen, der erschlichene Segen, der verlorene Segen, der erkämpfte Segen. Fangen wir mit dem verlorenen Segen an. Kann man Segen überhaupt verlieren? Klebt der, einem einmal gegeben, nicht an einem wie Kaugummi am Schuh? Die überraschende Antwort ist, ja, das kann man. Man kann Segen auch wieder verlieren. Man muss sich nur dumm genug anstellen. Siehe Esau. Dabei ist Esau der älteste Sohn von Isaak von Anfang an auf Segen programmiert. Ihm als Erstgeborenem steht das sogenannte Erstgeburtsrecht und der damit verbundene Segen zu. Und da muss er sich nicht groß drum bemühen. Das ist einfach so. Kulturelle Spielregel. Ja, war bei uns manchmal auch so. Noch im Mittelalter verhinderte man damit den Zerfall des Familienbesitzes der Länder. Der Älteste erbte den Acker, das Land, den Titel. Der Zweite, vom Dritten und Vierten wollen wir gar mal schweigen, der Zweite musste sehen, wo er bleibt. Ja, ihm blieb die Rolle als Helferlein, ja, besser angesehener Knecht vielleicht, oder er konnte sein Glück woanders suchen gehen. Das ist wirtschaftlich vielleicht sinnvoll, menschlich schwierig. Bei Brüdern will ja meistens eh immer einer das, was der andere nicht hat, oder was der andere hat. Spätestens Beim Erbfall wird das offenbar und beschäftigt Anwälte. Neid ist nie weit weg, selbst wenn man ihn nicht füttert. Füttert man ihn aber an, wird er groß, fett und hässlich. Letzteres ist im Hause von Isaak der Fall. Esau ist nicht nur der Erstgeborene, der sich das vermutlich auch ein bisschen raushängen lässt, sondern er ist auch noch der Lieblingssohn seines Vaters. Und dessen Vaterliebe, so lesen wir, dessen Vaterliebe geht durch den Morgen. Esau ist ein guter Jäger, was sein Vater freut, der gern so mal deftiges Wildbret futtert. Für Jakob, den Zweiten, ein Problem. Da kann er nicht mithalten, obwohl er selber ein ganz brauchbarer Koch zu sein scheint. 1. Mose, Kapitel 25, Verse 27, 28. Und als nun die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte den Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka hatte Jakob lieb. Ihr merkt was an dieser Familienkonstellation? Die ist auf Spannung programmiert. Gut, Rebekka ist im Team Jakob, vielleicht wegen seiner besseren Manieren. Stellen wir uns mal als klassisches Mama-Bubi vor. Vielleicht, weil sie aber spürt, wie sehr sich Jakob Isaaks Liebe wünscht, die er so halt nicht erhält. Nun, liebe Freunde, können Mütter vieles ausgleichen, was die Väter versäumen oder falsch machen. Aber dass sie auch noch die besseren Väter sein sollen, das ist dann doch ein bisschen zu viel verlangt. Nicht ihr Segen ist es, den sich Jakob wünscht. Es ist der Segen des Vaters. Unfair, aber wahr. Insgeheim wäre Jakob gerne an Esaus Stelle. Esau an Esaus Stelle. Träumt davon, was gewesen wäre, wenn er dieses Wettrennen im Mutterleib, sie waren ja Zwillinge, gewonnen hätte. Ja? Wenn er nur ein paar Minuten früher auf die Welt gekommen wäre. So knapp war er dran, er hat sie sogar schon, ja, mit dem Bruder im Mutterleib scheinbar schon gerungen, denn er hatte die Ferse von ihm in der Hand. Ja, so knapp dran und doch daneben. Und deswegen träumt er davon, was gewesen wäre, wäre er der Erste gewesen. Nun, träumen wird man wohl noch dürfen, ja. Doch aus Träumen werden aus Ideen und aus Ideen werden oft Taten. Gut, Jakob ist nicht doof, er weiß, mit körperlicher Kraft wäre gegen Esau nichts zu gewinnen, aber vielleicht mit Köpfchen, ja, und vielleicht mit Kochkunst. Jakob weiß, dass Esau eher mit dem Bauch entscheidet. Da ist er ganz der Vater, ähnlich wie Isaak. Und ein hungriger Bauch ist schlecht fürs Denken. Hungrig einkaufen ist immer eine blöde Idee. Aber fast jeder von uns, glaube ich, tut's gelegentlich. 1. Mose, Kapitel 26, Vers 29 bis 34. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, komm, lass mich essen, das rote Gericht. Komm, ich bin müde. Daher heißt der Edom, der Rote, also wegen dem roten Gericht. Denken, es ist so ein bisschen dieses Linsendal hier. So, schaut lecker aus, riecht gut, gut gewürzt. Aber Jakob rückt das nicht einfach so raus. Jakob sprach, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Wäre der Bruder nicht müde gewesen, wäre das momentan wahrscheinlich die Situation gewesen, wo Jakob sich eine gefangen hätte. Also richtig mal ausgezogen und es ist ja unverschämt. Ja. Aber Esau ist fertig mit der Welt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, so schwör mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Klassischer Fall von in der Bibel beschrieben brüderlicher Liebe, oder? Aber ihr merkt schon an diesem Nachsatz, so verachtete Esau seine Erstgeburt. Esau kommt hier nicht gut weg, nach biblischer Meinung. Die Bibel preist nicht Jakobs Betrug als super toll, aber sie lässt kein gutes Haar an dem haarigen Esau und seinem laxen Umgang, seinem lässigen Umgang mit dem in die Wiege gelegten Privileg und seinem Vorrecht. So lesen wir selbst im Hebräerbrief später noch, Hebräer 12, 15 fortfolgende, seht darauf, dass nicht jemand von euch Gottes Gnade versäume. Dass jemand sei ein Abtrünniger oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Hier wird der Bogen gezogen vom Alten Testament zum Neuen, zu uns rüber, und das mit einer klaren Warnung. Du, ja genau du, der du neu geboren bist durch den Heiligen Geist, der du in Gottes neuem Testament als Erbe der Gnade eingesetzt bist, der du jetzt Kind Gottes bist mit allen damit verbundenen Privilegien, mach nicht denselben Fehler wie Esau. Versaus nicht, beziehungsweise veresaus nicht. Nimm Gottes Gnade an, aber nimm sie nicht als selbstverständlich. Denn das ist doch die Moral der Esau-Geschichte. Alles Gute, das wir als selbstverständlich erachten, nicht wertschätzen, steht in der Gefahr, dass wir es verlieren. Wer seinen Ehepartner nicht wertschätzt, steht kurz vor der Scheidung, ob ihm das bewusst ist oder nicht. Wer seinen Job nicht zu schätzen weiß, sollte nicht allzu überrascht sein, wenn er irgendwann als Erster entlassen wird. Wer erfahrenen Segen als Minimum ansieht, als sein Vorrecht, anstatt dankbar drauf zu blicken, der hat nicht nur dessen Verlust zu fürchten, der hat bereits etwas verloren, nämlich das Gespür dafür, wie gesegnet er eigentlich ist. Wir nehmen als Christen in Deutschland vieles oft als selbstverständlich, obwohl es das weltweit betrachtet überhaupt nicht ist. Wir nehmen als selbstverständlich unser Leben in einem der reichsten Länder der Erde, mit größtenteils noch funktionierender Rechtsordnung, auch wenn man manches kritisieren kann. Ein Land, wo wir als Christen nicht verfolgt werden, höchstens verspottet. Aber was machen wir draus? Machen wir überhaupt was draus? Oder geben wir eher Geschwätz Raum, dass uns Gottes teure Gnade billig abschwatzen will? So viel zunächst zu Esau, dessen Denkungsart uns gar nicht so fremd ist, wie wir es gern hätten. Nun ein tieferer Blick auf Jakob. Er ahnt, wenn die Zeit kommt, wird sein Bruder sich nicht an den Deal erinnern wollen. Zeugen gab es ja keine, sie waren allein. Da steht dann Aussage gegen Aussage und er, so als älterer Angesehener, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was der Vater gesagt hätte. Lass mich in Ruhe mit dem Schmarrn. Doch er will den Segen haben. Unbedingt will er den Segen haben. Jetzt erst recht. Also setzt er der List mit dem Linsengericht noch eine weitere List drauf. Die erste war nur Stufe 1 des Masterplans, diente sozusagen der Legitimation von Phase 2, der Gewissensberuhigung. Bei Phase 2 wird's richtig heftig. Sie ist recht anschaulich beschrieben in 1. Mose 27, 1 bis 40. Das ist lang, deswegen erzähle ich es euch kurz nach. Die Kurzfassung. Jakob, haltet euch fest, Jakob verschwört sich mit seiner Mutter gegen den Vater. Verschwört sich, den Vater hinters Licht zu führen. Isaak, als er glaubt, dass es Richtung Sterben geht, ruft er Esau zu sich. Aber statt das mit dem Segen gleich durchzuziehen, möchte er noch ein bisschen Vorteil daraus ziehen. Deswegen schickt das alte Schleckermaul seinen Sohn vorher nochmal auf die Jagd. Wenn es schon mit seinem Leben zu Ende geht, dann wenigstens mit Wildgulasch im Bauch. Also Esau nimmt Pfeil und Bogen und zieht pfeifend in den Wald. Ja, er weiß, dass Gutes auf ihn zukommt. Und diese Gelegenheit nutzen Jakob und Rebekka. Sie schlachten zwei Ziegenböcklein, die nichts dafür können, würzen sie ordentlich, damit Isaak den Geschmack zum Reh nicht schmeckt, also vermutlich viel Knoblauch drüber und alles ordentlich scharf. Und dann wird Jakob verkleidet, zieht die Kleider seines Bruders an, damit er riecht wie Esau, bindet sich Fell um die Hände, damit er sich anfühlt wie Esau, verstellt seine Stimme, damit er sich anhört wie Esau. Ja, ihr merkt, das Märchen vom bösen Wolf lässt grüßen. Und den Rest machen Altersblindheit und die Ausnutzung familiären Grundvertrauens. Und Jakob ist dreist genug, bei einer Misstrauensfrage Isaaks, der vielleicht doch ein bisschen im Braten riecht, da fragt Isaak, wie er so schnell Wild auftreiben konnte. Und da ist Jakob dreist genug, auch noch Gott mit ins Spiel zu bringen. Der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Aufschlussreich ist hier, dass er sagt, der Herr, dein Gott, nicht der Herr, unser Gott. Da steckt bei aller Lüge ein Stück Wahrheit drin. Wer so skrupellos seinen eigenen Vater anlügt, um seines Vorteils willen, der hat keinen Gott. Der kennt keinen Gott. Sonst würde er einen Blitz vom Himmel fürchten. Denn was Jakob da abzieht, sein Vatertrick, ist die Urform der Vorläufer des Enkeltricks einer immer noch beliebten Betrugsmasche. Und hier gelingt sie. Isaak isst, betastet, riecht und fragt nach, aber er lässt sich übertölpeln und spricht seinen Segen aus über den gefälschten Esau, aber halt den wahren Jakob. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Bei mir ist immer noch Wasser. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mütter Söhne sollen dir zu Füßen fallen. Kaum ist das ausgesprochen, kaum ist Isaaks Bankkonto verbal übertragen, kommt Esau an und die Wahrheit ans Licht. Isaak ist geschockt, Esau ist in Panik, aber da ist nichts zu machen, weg ist weg. Beim Segen gibt es scheinbar kein Rücktrittsrecht. Für Esau bleibt nur noch ein kümmerlicher Restsegen, der sich eher anhört wie ein Fluch. Esau ist not amused, spricht Morddrohungen aus gegen seinen Bruder. Interessanterweise vor allem wegen dem Segen, den er unbedingt seinem Vater noch abbettelte, weil er den so erbärmlich findet. Und Esau war Jakob gram, um des Segens willen, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und er sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Ein bisschen noch warten aus Pietät und dann die große Rache. Schon seltsam, wo sich das Herz dran aufrichtet. Blut für Segen. Klare Ansage. Jakob nimmt sie ernst und die Beine in die Hand, denn ihm ist das als Burgfrieden für das tägliche Zusammenleben dann doch zu risikoreich. Isaaks Grab wäre seins gleich mit. Seine Mutter schickt ihn deshalb zu ihrem Bruder Laban nach Haran, hoffend, dass Gras über die Sache wächst. Kurze Zwischenfrage. Was hat es Jakob gebracht, sich seine Träume selbst zu erfüllen. Seinen Herzenswunsch durch Betrug und List durchzusetzen, den Segen zu erzwingen. Formal hat er ihn ja bekommen, daran ist faktisch nichts zu rütteln. Aber zwischen ihm und seinem Bruder herrscht eine Mordsstimmung. Die Familie ist noch kaputter als vorher eh schon. Er hat nicht nur Misstrauen gesät zwischen ihm und dem Vater, sondern auch zwischen Vater und Mutter. Zwei alte Leute, die sich sonst im Alter noch gegenseitig gehabt hätten, haben jetzt einen großen Keil zwischen sich. Und was hat er davon? Heimatlos ist er. Hat am Besitz nur das, was er im Rucksack tragen kann. Gut, die entfernte Familie, die von Laban nimmt ihn auf, aber im Endeffekt ist er dort nur derselbe Familienknecht, der zu Hause auch gewesen wäre. Nur halt weiter weg. Aber es kommt noch schlimmer. Ist gut, es gibt dort ein hübsches Mädchen, Rahel, in das er sich verliebt und für die arbeitet er 7 Jahre umsonst als Hirte, um den Brautpreis zu bezahlen. Aber im Dunkel der Hochzeitsnacht schiebt ihm der Schwiegervater statt der ersehnten Rahel deren unansehnliche Schwester Lea unter. Und er fällt drauf rein. Dunkel ist es und Schnaps und aufgestaute Libido machen es möglich. Die Hochzeit wird vollzogen. So wie er seinen blinden Vater betrogen hat, wird er geblendet von Liebe nun selbst betrogen. Jakob bekommt sein eigenes Gericht aufgetischt, das des Betrugs. Und siehe da, welche Überraschung, es schmeckt ihm nicht. Ganz und gar nicht. Und er bekommt es nicht nur einmal aufgetischt, er hat es tagtäglich vor Augen. In Gestalt von Lea, der Frau, die er nicht begehrte, aber die ihm wie ein Kuckucksei ins Bett geschoben wurde. In Gestalt seines Schwiegervaters, der sich diebisch freut, seinen Schwiegersohn übertölpelt zu haben und nochmal so länger als Knecht an sich zu binden. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Das gilt auch für Jakob. Er lässt sich auf einen Deal ein, weitere 7 Jahre, dafür bekommt er die, die er wirklich liebt, mit dazu, hat aber mit 2 Frauen in einem Haushalt kein leichtes Leben. Wir können uns das heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, immer ein Bigamist hat schon seine Strafe mit in sich und er hat immer noch keinen eigenen Besitz und dafür schuftet er dann nochmal 7 Jahre für diesen Besitz. Freunde, sieht so ein Segen aus. Vom Tau des Himmels, der Fettigkeit der Erde, von Korn und Wein die Fülle, geschweige denn ihm dienenden Völkern wie im Segensspruch des Vaters, auch nach Jahren keine Spur. Dafür sengende Hitze bei Tag und Streit zwischen Rahel und Lea bei Nacht. 14 Jahre lang hat er zwar sein Auskommen, auch Kinder kommen dazu, aber er, Jakob der Listige, ist ein Knecht seines noch listigeren Schwiegervaters. So lese ich das, so geht das aus, selbst beim Segen, wenn es nach unserem Kopf und unserem Willen geht. Ich hoffe, wir lernen aus der Geschichte. Wir lernen vielleicht, so wir könnten es lernen, wie dämlich es ist, sich den Segen eines anderen aneignen zu wollen. Denn Gott hat keinen Gefallen am Neid. Auch nicht am Betrug, selbst wenn es nur Selbstbetrug ist. Was der kann, kann ich schon lange. Ach, ich könnte genauso gut Pastor sein anstelle des Pastors. Ja. Vielleicht lernen wir aus dieser Geschichte auch, dass der Segen Gottes das ist, was wir suchen sollten. Nicht der Segen eines Menschen oder einer Institution. Denn nur der Segen Gottes passt maßgeschneidert auf uns selber. Der Segen des Vaters hat sich bei Jakob nicht nur deshalb nicht entfaltet, weil er ihn durch Betrug erlangte, das auch, sondern auch, weil er gar nicht der Mensch war, für den dieser Segen passte, zumindest noch nicht war. Dieser Mensch, der mit diesem Segen umgehen konnte, musste erst werden. Wer anderen die Schuhe klaut, und seien es nur die Badelatschen im Schwimmbad, der stellt nicht selten fest, dass sie ihm zu groß sind. Zu Hause hat Jakob all das nicht gelernt. Sein geistlicher Lernprozess beginnt mitten in der Krise, auf der Flucht nach Haran. Dort, aus seinen Tagträumen aufgewacht, inmitten von Angst und Zweifel, dort begegnet er Gott. Dem Gott, der bis dahin für ihn nur der Gott seines Vaters war, dem er vielleicht gerade deshalb Misstrauen entgegenbrachte, weil er sich zurückgesetzt fühlte. Ja, so ein Vatergott wird er oft mit dem Vater gleichgesetzt. Weil er sich eingeengt fühlte in ein rigides religiöses System, in einer Tradition, die ihm nichts nützte. Nun, da all das hinter sich lässt, tut sich ihm plötzlich eine eigene Verbindung zum Himmel auf. Er sieht die Himmelsleiter und hört Gott selbst sprechen. Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Gott begegnet Jakob in der Krise, obwohl die selbst verschuldet ist. Und er spricht ihm nicht nur Hilfe zu, sondern er spricht ihm einen eigenen Segen zu. Keinen aus zweiter Hand, keinen, der nicht für ihn bestimmt war. Und für Jakob wird der Gott, der bisher für ihn nur der Gott seines Vaters war, sein Gott. Naja, zumindest nähert er sich dem Gedanken langsam an. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein. Nun, das meiste von ihm passiert ihm für die Geschichte mit dem Vater, kommt er dann zu spät nach Hause. Aber er kommt sicher nach Haran, hat zu essen und anzuziehen, lernt eine Frau zu lieben oder vielleicht sogar zwei, gründet eine Familie und nach hat er auch beruflichen Erfolg. Es geht ihm nicht schlecht, aber immer noch versucht er Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit, List mit List zu bekämpfen. Äußerlich wird er ein Mann, auch ein Mann Gottes. Innerlich ist er immer noch der alte Jakob. Sich so ganz und gar auf Gott zu verlassen, das hat er auch nach Jahren noch nicht drauf. Dazu braucht er eine weitere Lektion. Darum hat er auf der Rückreise eine neue, diesmal ganz besondere Gottesbegegnung. Denn er steht vor einem Problem. Und das kann er diesmal nicht mit dem Kopf alleine lösen. Sein Bruder Esau, der ihm damals geschworen hat, ihn umzubringen, kommt ihm entgegen. Die Späher haben es berichtet. Und mittlerweile ist sein Bruder ein gefürchteter Söldner, kommt als Anführer einer Kriegerschar. Freunde, das klingt gar nicht gut. Wie es scheint, ist in den vergangenen 21 Jahren eher Esaus Zorn gewachsen als Gras über die Sache. Was tun, Jakob? Was tun? Er schickt seine Familie weg auf hoffentlich sichere Nebenwege und bleibt allein zurück für die Konfrontation. Und eine lange Nacht der Angst wartet auf ihn. Die Begegnung wird im Morgengrauen sein. So eine klassische Western-Situation. Und genau in dieser Nacht begegnet Gott ihm von Neuem. Und das auf extrem ungewöhnliche Weise. 1. Mose 32, Vers 23. Und Jakob stand auf in der Nacht, nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde, seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie übers Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er nicht überwinden vermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde bei dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lass dich nicht, außer du segnest mich. Er sprach, wie heißt du? Und er antwortete, Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sag doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Immer, sein ganzes Leben lang hat Jakob versucht, den leichten Weg zu gehen. Den Segen billig einzukaufen. Den Segen mit Manipulation zu kriegen. Und wenn es dann auch schwierig wurde, ist er abgehauen. Das war das Muster. Zu Hause und auch später in Haran. Nur da merkt er, ich bin am Ende meiner Schlauheit. In der aktuellen Situation nützt sie mir nichts. Und auch Gott muss ich mich stellen. So ganz ist die Sache zwischen uns noch nicht klar. Und Gott macht's ihm nicht leicht. Sie ringen die ganze Nacht. Gott lässt ihn nicht einfach gewinnen. Ja. Jakob muss seinen Mann stehen, muss durchhalten lernen. Aber weil er durchhält, bekommt er den Segen, den er will, direkt von der Quelle. Gott sagt an der Stelle, du hast gewonnen. Also ich meine, rein technisch ist Ringer, würde ich sagen, unentschieden. Ja, keiner hat den anderen übermocht, aber er hat gewonnen, er hat den Segen gewonnen. Er hat ein neues Bild auf sich gewonnen. Er ist nicht mehr der, der wegläuft, wenn es schwierig wird. Zum ersten Mal hat er hinterher das Gefühl, dass ein Segen wirklich ihm gehört. Dieser Segen, den er in dieser Nacht bekommt, ist nicht ergaunert, auch nicht als Mitleid gegeben, vielleicht wieder Segen auf dem Hinweg. Dies ist ein Segen, dem einen neuen Namen und eine neue Stellung gibt, ihn zu einem neuen Menschen macht. Solch eine Macht kann Segen haben, wenn er von Gott kommt. Er kann dich verändern. Wir missverstehen Segen manchmal als ein paar freundliche, aufmunternde Worte am Ende eines Gottesdienstes. Ja, geht hin in Frieden, ich streichle euch noch ein bisschen über den Kopf und lasst gut sein. Das Verständnis von Segen zur Zeit von Abraham, Isaak und Jakob geht darüber hinaus. Da geht es um Weitergabe von Reichtum. Hier konkret Übertragung Besitz von Isaak auf seinen Sohn. Nun ist aber, das wissen wir nach deutschem Recht, Besitz nicht gleich Eigentum. Deshalb wird der Eigentümer und Schöpfer alles Guten mit einbezogen. Gott. Gott soll bewirken, dass sich diese Segensworte erfüllen, dass da wirklich die Übertragung dieses Reichtums stattfindet. Schon mal nicht schlecht, aber auch das greift zu kurz. Denn Segen wird nicht aus unseren Wünschen geboren oder aus unserem Willen, ebenso wenig aus dem unserer Väter, sondern er kommt von Gottes Zusagen her. Wir geben ihn nur weiter. Was Menschenwort uns zuspricht, bleibt Menschenwort, wenn es nicht im Auftrag Gottes geschieht. Weder Isaak noch Jakob noch Esau haben vor dieser tragischen Segensgeschichte nach Gottes Willen gefragt. Zumindest lese ich nichts davon. Sie sind alle davon ausgegangen, dass sie auf die eine oder andere Art über den Segen frei verfügen können. Erster Fehler. Denn echter Segen gibt nicht menschlichen Reichtum weiter, sondern göttlichen Reichtum. Der zweite Fehler, der passiert ist, ist zu glauben, den Segen zu bekommen, wäre genug. So wie in einem Hollywood-Film. Ja. Junge kriegt Mädchen oder umgekehrt, Happy End, ausblenden. Da geht es aber noch weiter in der Realität. Die Kraft des Segens kommt nicht allein aus dem, was uns zugesprochen wird, sondern daraus, dass wir diesen Segen annehmen, dass wir ihn wertschätzen und umsetzen. Segen, den wir nicht leben, entfaltet keine Kraft. Segen ist Zuspruch einer Berufung, in Gottes Kraft zu leben. Wo wir nicht in Gott leben, dieser Berufung nicht folgen, nicht bereit sind, die Menschen zu werden, die dieser Segen meint, die Gott meint, dann wird von diesem Segen wenig zu sehen sein. Deshalb nützt der erkaufte und erschlichene Segen Jakob so wenig. Ist das nun bei uns anders? Natürlich wollen wir alle Segen. Wenn einer heute keinen will, ihr seid in der falschen Predigt, aber okay. Aber wollen wir auch neben dem Segen den Auftrag, der damit verbunden ist? Sind wir bereit, mit Gott darum zu ringen, um unsere Segensmuskeln zu trainieren, zu entwickeln? Nicht jeder Segen ist unser Segen. Und nicht jeder Segen ist es bereits jetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass alle den Toronto-Segen wollten, oder zumindest viele. Große Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Und manche Gemeinden haben versucht, ihn zu kopieren oder anzuzapfen. Was hört man heute noch groß davon? Manche wollten den Segen von Willow Creek. Aber nicht alles, was in dieser Gemeinde gesegnet funktioniert hat, ließ sich so eins zu eins auf andere Gemeinden übertragen. Und nicht alle Gemeinden haben die Prinzipien dahinter verstanden und waren darin treu. Manche wollten einfach einen schnellen Weg zum Erfolg. Kann man ihnen nicht verübeln, aber hat halt auch nicht immer funktioniert. Manchmal wollen wir den Segen, den wir im gereiften Leben, im gereiften Talent eines anderen sehen. Das ist okay, man muss sich an Vorbildern orientieren. Aber haben wir dieselbe Geduld wie dieser Mensch in der Auseinandersetzung mit Gott, in ein solches gesegnetes Leben hineinzuwachsen? Oder wollen wir den Shortcut, die Abkürzung? Da ist das Problem. Der Segen Gottes kennt keine Abkürzung. Er lässt sich nicht durch Spenden kaufen, auch nicht durch den Zehnten. Er lässt sich noch weniger durch Täuschung erlangen, auch nicht durch Selbsttäuschung. Manche haben ja wunderbare Visionen, aber laufen trotzdem gegen die Wand. Das liegt nicht an Gott. Gott segnet gerne. Aber er gibt uns den Segen wie ein Samenkorn in die Hand. Mit der Beauftragung, ihn einzupflanzen, zu bewässern und wachsen zu lassen, bevor wir dessen Frucht ernten können. Die gute Nachricht ist, Gott, der jedermann gern gibt, will dir Segen geben. Deinen Segen. Deinen ganz ureigenen, der zu dir gehört. Nicht den von Esau. Du brauchst auch nicht den Segen Abrahams, Isaaks oder Jakobs, sondern du brauchst den ihres Gottes und seines erstgeborenen Sohnes Jesus, der ihn gerne teilt. In ihm bist du bereits jetzt gesegnet. In ihm bist du Erbe am Reich Gottes. Darum jag nicht dem falschen Segen nach. Mach etwas aus deinem Segen.